Das Thema heute lautet aus der Gegenwart leben. Und wir steigen ein direkt mit der Bibelstelle, in der wir lesen. Das ist Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priester, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch die Hohepriester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Also die gleichen Verdächtigen, die Jesus angeklagt hatten, die Jesus vor Pilatus gezerrt hatten, die dafür gesorgt hatten, dass er gekreuzigt wird. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Und vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder. Super, wenn man eine Rede so beginnt. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Da beziehen sie sich auf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal, und jetzt spitzen wir die Ohren, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Es ist eine super spannende Bibelstelle. Es ist so eine kleine Heldengeschichte irgendwie. Ne? Also so eine Heldenreise. Die sind da und die verkünden das Evangelium. Es wird einer geheilt. Es entsteht Unruhe. Sie werden ins Gefängnis geworfen. So voll der Peak. Sie werden wieder rausgeholt. Sie halten eine Rede. So, also es ist so, da ist richtig Action. Ich habe diese Stories als Kind geliebt. Boah, da war was los. Ich habe das richtig gefeiert, mit welchem Mut Johannes und Petrus da standen und wie sie überzeugt waren und was für tolle Reden sie offensichtlich halten konnten, um die Leute da zu überzeugen. Ein kleiner Nebensatz, der bringt uns aber auf die Spur. Wieso haben Petrus und Johannes in dieser Situation, wie hätte ich denn reagiert? Ich hätte wahrscheinlich geheilt. Vielleicht, komm, ich bete mal unauffällig. So, kennst du Jesus? Übrigens. So, also dieses Selbstbewusstsein, mit dem sie unterwegs waren. Und ich glaube, spätestens in dem Moment, wo man mich ins Gefängnis geworfen hätte, kann es sein, dass ich so klein mit Hut gewesen wäre. Weil ein Gefängnis damals, das war einfach nicht geil. Ich meine, auch heute ist Gefängnis nicht geil. Auch heute ist Gefängnis furchtbar, wenn du nicht über deine Zeit verfügen darfst, wenn dir alles vorgegeben ist und so weiter. Aber die hygienischen Bedingungen heute sind doch ein bisschen besser. als sie es damals waren. Und auch die rechtlichen Bedingungen sind heute doch viel klarer und deutlicher geregelt, als sie es zu der Zeit waren. Ins Gefängnis geworfen zu werden, das sind oft so diese kleinen Nebensätze, aber die mussten mindestens eine Nacht im Gefängnis ausharren, die beiden. Und wir lesen diesen Nebensatz, sie präsentieren sich, sie sind überzeugend, sie stehen vor denen, vor denen sie eigentlich zittern müssten. Und warum können sie es? Weil sie Zeit mit Jesus verbracht haben. Das, was sie da tun, tun sie aus der Zeit davor heraus, die sie mit Jesus verbracht haben. Der erste Punkt unserer Predigt heute ist, Präsenz verändert Leben. Gegenwart verändert Leben. Petrus und Johannes waren Jünger von Jesus, die mit ihm eine ganze Weile unterwegs gewesen sind, die ihr Leben mit ihm verbracht haben, die sich von ihm haben rufen lassen, die sich von ihm auch herausreißen lassen haben aus ihrem Alltag. Und da kommt so ein Jesus und sagt, folge mir nach. Und ich möchte aus dir so einen Menschenfischer machen. Und Petrus und Johannes haben sich herausrufen lassen. Und es steht ja in Vers 13 steht ja drin, zumal sie offensichtlich nicht besonders gebildet waren. Das, was sie da argumentativ auch vorgebracht haben, das hat richtig Jesus getrieft. Es war für Kaiaphas, für Alexander, für Hannas, für all die war so klar, die, die jetzt hier gerade vor mir stehen, wer hat die prägen dürfen? Jesus hat die prägen dürfen. Man merkt, wer ihr Rabbi war. Man merkt, in welche Schule sie gegangen sind. Und das müssen wir ein bisschen verstehen. In der jüdischen Tradition bist du herausgerufen und du gehst in die Schule zu einem Rabbi und der gibt dir sein Verständnis der Schrift weiter. Und so gibt es dann eben verschiedene Schriftverständnisse. Also dann unter Rabbi so und so, Ignaz, keine Ahnung, wie sie alle heißen, wird das so und so verstanden. Und das, wie Petrus und Johannes sich geäußert haben, war für die so glasklar. Das war Jesus, wie sie sich geäußert haben. Für die war klar, wer die beiden hat prägen dürfen. Und das ist so die Frage auch, in meinem Leben, Präsenz verändert Leben. Und da ist die Frage für mich, wer darf in meinem Leben präsent sein? Und wer darf mich prägen? Was darf mich prägen? Ist es Jesus, der mich prägen darf? Verbringe ich genug Zeit mit Jesus, um von ihm so verändert zu werden, dass wenn Leute mich reden hören, sie sich denken, ach klar, das ist Jesus, der da redet. Den Unterschied, den es für Johannes und Petrus machte, war, sie waren nicht nur Zuschauer. In dieser ganzen Zeit, in der Jesus wirkte, gab es immer eine große Traube um ihn herum an Leuten, die schauen wollten, was der mal so macht. Was macht denn der da? Hat der den jetzt geheilt? Nee, der Wahnsinn. Na, also einfach, im Englischen gibt es das Wort Spectators, Zuschauer, so Beiwohner. Die sitzen da, Schaulustige, danke, das war das Wort, das mir irgendwie auf der Zunge lag. Schaulustige, Gaffer. Es gab auch Menschen, die ihm mit einer Ernsthaftigkeit folgten, weil sie sich von ihm angezogen fühlten, aber in dem Moment, wo er anfing, Sachen zu sagen, die ihnen unangenehm wurden, ihr erinnert euch an diese Johannesstelle, wo er über sein Blut spricht und über seinen Körper und die so, was, Kannibalismus, sorry, ich bin raus, weil sie es nicht verstanden hatten. Da verlor er eine ganze Menge an Jüngern. Er verlor diejenigen, die schaulustig waren. Er verlor diejenigen, die fasziniert waren, die irgendwie angezogen waren, die sich aber nicht auf eine Intimität mit ihm eingelassen hatten. Und das macht nämlich den Unterschied. Wenn wir von Präsenz sprechen, dann ist es nämlich nicht nur die Frage des, bin ich irgendwie dabei und fühle ich mich fasziniert und lasse ich mich mitziehen, sondern schaffe ich so viel Raum, dass da Raum für Intimität ist, dass da Platz für Beziehung ist. Und dann ist tatsächlich auch die Frage, wer darf mich prägen? Mit wem möchte ich diese Zeit verbringen? Und Jesus begegnen wir ja auf unterschiedlichen Ebenen. Wir begegnen Jesus an allererster Linie in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Und dann durchaus auch im dem Rest des Neuen Testaments. Wir begegnen ihm aber auch im Alten Testament, wenn wir nämlich die Bibel mit der Jesusbrille lesen. Sprich, wir begegnen Jesus, wenn wir in der Bibel lesen. Easy peasy. Das ist der erste Teil, wie wir Jesus begegnen. Wir begegnen Jesus aber auch, wenn wir einander begegnen. Es gibt diesen Spruch, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Und das stimmt ein bisschen auch. Wer Einfluss auf mich nehmen darf, prägt mich ja mit. Und so ist die Frage, darf Jesus aus dem Wort mich prägen? Das ist dann aber sehr eindimensional, weil ich ihn immer mit der Brille lese, wie ich bin. Ich lese ihn immer mit meinen Erfahrungen. Ich lese ihn mit meinem Gedankenhorizont. Ich brauche Jesus in dir und in dir und in dir und in dir, um ihn noch breiter kennenzulernen. Das heißt, ich brauche auch da Gemeinschaft, Präsenz an Leuten, die Christus auch in sich tragen, die ihn auch suchen, um ihm begegnen zu können. Und ich habe gemerkt, das, was die Personen, denen ich Raum schenke, die haben unwillkürlich Auswirkungen auf mein Denken. Es gibt eine Person, ich nenne keinen Namen, weil müsst ihr jetzt nicht gucken, aber der folge ich schon eine ganze Weile. Sie hat mich sehr inspiriert, auch theologisch sehr inspiriert. Bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, da kam was, wo ich gedacht habe, ich merke, dass Jesus sagt, nee, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Und wo ich dann gedacht habe, okay, ich merke für mich, Betonung, ich ziehe hier einen Punkt und sage, ich möchte nicht, dass diese Person mich noch prägt. Ich möchte nicht, dass diese Person noch Einfluss auf mich hat. Zack, einmal entfolgen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Horizont verengen möchte, sondern es hat was damit zu tun, dass ich auf das Wirken des Heiligen Geistes in mir hören möchte und hören möchte, wer darf mich denn prägen? Wer darf denn die Zeit, die bei mir auch beschränkt ist, ich meine, wir haben alle diese 24/7, aber wer darf denn die kostbare Zeit, die ich habe, wer darf die mit beeinflussen? Und ich habe an dem Punkt für mich beschlossen, nein, da möchte ich nicht mehr, dass es Einfluss auf mich nimmt. Ich möchte meine Zeit anders investieren. Also Präsenz verändert Leben. Und Johannes und Petrus, die offensichtlich nicht gebildet waren, das waren nicht die Schlauesten, es waren nicht die Begabtesten, offensichtlich sind sie so verändert worden, dass sie da standen vor diesem Rat an tonangebenden Leuten plus Zuschauer, dass aus ihnen wirklich Jesus triefte. Sie wussten, die hatten Zeit mit Jesus verbracht. Und dann fand ich nochmal das Zweite spannend. Wir haben ja gerade gesagt, offensichtlich waren sie nicht besonders gebildet. Wenn man ein Rabbi war und sich seine Nachkommenschaft heranzog, dann hat man eigentlich darauf gesetzt, dass die irgendwie eine gute Basis haben, dass sie aus einem guten Haus kommen, dass sie eine gute kognitive Basis haben, dass sie schon ein bisschen Grundwissen an Schriftgelehrtheit mit sich bringen und so weiter. Wen hat Jesus sich auserwählt? Die Hiopais. Die, bei denen keiner vorbeigekommen ist, um zu sagen, hey, hättest du nicht Bock bei mir in die Lehre zu gehen? Diejenigen, die nachts gearbeitet haben, mit ihrem Fang dann zum Markt gegangen sind, wo es dann schon die Sonne drauf knallte irgendwann mal. Es roch bestimmt herrlichst. So eine kleine Brise Fisch. Mein Fisch ist immer frisch. Die dann irgendwann mal auch schlafen mussten. Also es waren nicht Menschen, die so richtig in der Gesellschaft standen und richtig anerkannt waren. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Es waren nicht Menschen, wo die Leute dachten, ach, guck mal, wenn der was sagt, den kenne ich. Das hat Hand und Fuß, was der sagt. Das ist so ein feiner junger Mann. So ein begabter junger Mann. Nee, ich glaube nicht, dass Petrus irre beliebt war. Sein Fisch war immer frisch. Aber bis Mittag. Und dann knallte die Sonne drauf. Er hat sich nicht die erwählt, die irgendwie besonders was hergaben. Er hat sich diejenigen erwählt, die bereit waren, sich von ihm verändern zu lassen. Und das ist der zweite Punkt der Predigt. Der erste war, Präsenz verändert Leben. Der zweite ist, Charakter vor Charisma. die haben jetzt nicht irre viel Charismen mitgebracht. Aber von Petrus und von Johannes wissen wir, dass sie beide das Herz mitgebracht haben, sich von Jesus verändern zu lassen. Wir wissen zum Beispiel, dass Petrus unglaublich aufbrausend sein konnte. Oder dass Andreas und Jakobus die Donnervögel genannt waren. Das war, weil sie so sanftmütig und unscheinbar waren, bestimmt. Die Piepmätze. Und gerade von Petrus wissen wir, der ist aufbrausend gewesen, er ist stürmisch gewesen, er preschte nach vorn, er übernahm auch Verantwortung, er griff auch mal daneben. Was ihn aber ausmacht, ist, in dem Moment, wo er versagt, hat er ein bußfertiges Herz. In dem Moment, wo dieser Hahn dreimal gekräht hat und er dreimal Jesus verraten hat, hat er ein bußfertiges Herz. Er hat nicht Entschuldigungen gesucht. Nicht, ach, ich habe ja nicht anders reagieren können, weil die haben mir Angst gemacht oder so. Sondern sein Herz war bußfertig. Und von Johannes lesen wir, was wissen wir denn von Johannes? Richtig. Das betont er immer wieder. Das betont er. Und er war der Schnellere. Das wissen wir auch. Aber er war, seine Identität bestand darin, dass er sich von Jesus geliebt wusste. Ist das nicht abgefahren? Er wiederholt das immer wieder und wir sagen das mit so einem Schmunzeln. Aber offensichtlich war das sein Mindset. Sein Mindset war, ich bin von Jesus geliebt. Das ist meine Identität. Ich, Johannes, bin der Geliebte Jesu. Mich hat der lieb. Das war seine Identität, die aus der Intimität heraus gewachsen ist. Und das beeindruckt mich so sehr, wenn ich mir das überlege, die waren nicht besonders begabt, aber sie waren hingegeben. Und deshalb betonen wir immer wieder Charakter vor Charismen. Warum? Weil deine Begabungen dir auch flöten gehen können. Ich kann davon ein Lied singen. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, meine Begabungen, die brechen und bröckeln mir alle weg. Nein, Charisma ist Begabung. Das ist das, was dir an Begabung geschenkt ist. Zum Beispiel auch gut organisieren zu können. Ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel. Aber Begabungen können dir wegbrechen. Und wie gesagt, ich stehe gerade an diesem Punkt in meinem Leben, dass das, was ich als natürliche Begabung von Gott auch, also natürliche, aber von Gott empfangen, weil er hat mich gemacht, dass das mich nicht mehr tragen kann. Manchmal stehe ich da und soll was erklären und finde das Ende meines Satzes nicht mehr. Ich konnte immer wunderbar sprechen. Ich konnte Sachverhalte immer schnell erkennen und zusammenfassen. Und jetzt sitze ich manchmal da und denke, ich weiß, du hast geredet. Ich habe vernommen, dass du was gesagt hast, aber ich krieg es gerade nicht verarbeitet. Das frustriert mich. Ich habe immer Sachen gut organisieren können. Ich hatte einen guten Überblick über Dinge, strukturell und so weiter. Ist gerade nicht mehr da, bricht weg. Unsere Begabungen können quasi über Nacht einmal den Rhein runterfließen. Das kann passieren. Was trägt dann? Rein natürlich könnte ich jetzt an einem Punkt sein und sagen, ja, weißt du was, Gott, das, was du mir an Begabung gegeben hast, ist nicht mehr da. Dann höre ich jetzt wohl mal auf, ne? War schön. Tschüssi. Guckt mal, wie ihr klarkommt. An dem Punkt, und hört das nicht falsch, ich kann halt immer nur über mich reden und möchte nicht andere hier hinstellen und nackig machen. An dem Punkt hat Gott aber an meinem Herzen arbeiten dürfen. Weil ich an Punkten in meinem Leben bin, wo ich sage, nein, ich möchte nicht aufgeben, bloß weil es für mich nicht mehr so leicht ist, wie es mal war, sondern ich möchte dir treu sein, Jesus. Und ich möchte mit dir weitergehen und darauf vertrauen, dass du meine Basis bist, wo es vielleicht früher meine Begabungen waren. Ich möchte darauf vertrauen, dass dein Wort meine Basis ist, das, was du über mich ausgesprochen hast, das, was du mir anvertraut hast, nicht, was ich vielleicht irgendwie natürlich mir zusammen hab glauben können. Ich möchte mich auf dich verlassen, Jesus. Und das ist genau das in dieser Situation, wo Petrus und Johannes sich jetzt befinden. Was haben sie denn noch an natürlichen Ressourcen? Die sitzen im Gefängnis. Besonders begabt waren sie nicht, besonders gelehrt waren sie nicht. Ich befürchte, besonders reich waren sie auch nicht. Vielleicht waren sie schön. Aber was hatten sie als stark? Was hatten sie als Basis? Sie hatten Jesus als Basis. Und er hat sie verändern dürfen. So sehr, dass er aus ihnen triefte, als sie vor diesen Leuten standen. Er war ihre Basis in den Situationen, wo alles andere weggezogen war. Da war noch Jesus. Und das ist das, was unsere Basis sein soll. Wenn all meine Fähigkeiten wegbrechen, all das, was ich irgendwie kann, wenn meine Gesundheit wegbricht, wenn meine Schönheit wegbricht, wenn meine Fähigkeiten, mich selbst zu organisieren oder sonst was wegbrechen, Jesus bleibt. Ist das nicht tröstlich? Weil das ist das Geniale. Das ist ein richtig starkes Fundament, wo es dann nämlich gar nicht mehr um mich geht, um was ich kann und was ich bringe und wer ich bin. Sondern es geht immer um ihn. Es geht immer um Jesus. Und das ist nämlich dann der dritte Punkt. Es geht immer um ihn. Unser Leben reflektiert Jesus. Und Reflexion bedeutet, es trifft mich und ich spiegle es wieder. Es braucht eine Quelle, damit etwas reflektiert wird. Es leuchtet nicht von sich aus, sondern Reflexion braucht das Licht. Und unser Leben soll Jesus reflektieren. Es soll nicht mich, meine natürlichen Begabungen, meine tollen Ideen, mein Charme, Witz, was auch immer dir geschenkt ist. Nicht darum soll es gehen, sondern letztendlich soll es darum gehen, ist Jesus groß in meinem Leben? Reflektiere ich ihn? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, einfach nur zur Veranschaulichung. In unserem Garten haben wir einen kleinen Tümpel, wie nennt man das? Bottich, so ein Bottich, Teich, danke. So einen kleinen Tümpelteich, Tümpelbottichteich angelegt. Und da gibt es so ein, wer da reinpasst. Und da gibt es so einen kleinen Springbrunnen drin. Dieser Springbrunnen funktioniert ausschließlich, wenn die Sonne volle Möhre drauf knallt. Wenn auch nur ein kleiner Hauch von Schatten, wenn nur ein kleiner Grashalm falsch ist und da nicht und da drauf fällt als Schatten, ganz dünn, dann sagt der, so kann ich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Dieses Ding funktioniert wirklich ausschließlich, wenn die Sonne von oben Batz macht. Dann sagt er, okay, dann ja, dann in Ordnung. Er hat alles, was er braucht, um funktionieren zu können. Es ist alles angelegt in diesem Teil. Es funktioniert aber nur, wenn die Lichtquelle volle Möhre drauf scheint. Und ich habe gedacht, was für ein nices Bild. Was für ein nices Bild eigentlich. Ich merke immer mehr zunehmend, ich funktioniere nur, wenn die Lichtquelle volle Möhre auf mich drauf scheint, die nämlich Jesus ist. Ich funktioniere nur, wenn wirklich Jesus auf mich drauf leuchtet und ich möchte wirklich mehr und mehr und mehr Jesus reflektieren. Und ich merke, es macht was mit mir, mit dieser Spannung konfrontiert zu sein, dass es mir manchmal gelingt und manchmal nicht. Es macht was mit mir, es löst eine neue Qualität an Schmerz in mir aus, festzustellen, dass da Lücken sind, dass es in meinem Charakter Lücken gibt, die nur er wiederum füllen kann. Es geht, denken wir nochmal an Maria und Martha zurück und denken wir an Johannes und Petrus. Nicht ihre Leistung hat sie zu dem gemacht, was sie da waren, sondern die Zeit, die sie mit Jesus verbracht haben. Die Zeit, in der sie hat formen dürfen. Die Zeit, in der er sich hat in sie hinein verschenken dürfen. Die Zeit, in der er sich in ihre Herzen hat lieben dürfen. Und so möchte ich wirklich mehr und mehr in meinem Leben Jesus verstoffwechseln. Ich möchte Jesus reflektieren. Ich möchte ein Leben aus Jesus, durch Jesus, für Jesus. in dem er meine Basis ist, in dem ich weiß, meine Identität ist es, dass ich seine geliebte Völke bin. Weil das ist, was bleibt. Und so möchte ich mich dieser Quelle immer mehr wirklich hinhalten. Und ich möchte lernen, mit Jesus Zeit zu verbringen. Ich möchte lernen, aus seiner Gegenwart heraus zu leben. Aus seiner Gegenwart heraus Entscheidungen zu treffen. Aus seiner Gegenwart heraus zu agieren. Gelingt mir das immer? Leider nein. Aber ich möchte, dass es mir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr gelingt, so wie Paulus das beschreibt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden, was wiederum einen Lichtcharakter mit drin hat. Ich möchte Jesus wirklich verstoffwechseln. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann lasst uns das doch wirklich mit diesem Bewusstsein tun, wir wollen Jesus verstoffwechseln. Jesus spricht davon, dass wir ihn aufnehmen müssen, dass wir seinen Leib essen müssen, sein Blut trinken dürfen, dass wir uns mit ihm eins machen und uns dessen bewusst sind, er ist unsere Basis, er ist derjenige, der in uns lebt, der aus uns lebt, der uns zum Leben hinführt, derjenige, der uns Identität schenkt. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann tun wir das in der Gegenwart und Präsenz Jesu. Dann können wir das schmecken und riechen und fühlen und erleben. So wollen wir seine Gegenwart mit offenen Herzen wahrnehmen, mit Herzen, die hingegeben sind, mit Herzen, die bereit sind, von ihm geformt zu werden, von ihm korrigiert zu werden, von ihm entwickelt zu werden. Mit Herzen, die bereit sind zu sagen, meine Identität ist nicht, was ich leiste, was ich kann, wer ich bin, was ich habe, sondern meine Identität ist es, von dir geliebt zu sein, Jesus. Mit Herzen, die bereit sind, ihn zu reflektieren. Christus in mir und Christus durch mich. Die Hoffnung der Herrlichkeit. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot. Er brach es, er gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch und sprach, nehmt und trinkt, dies ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst, von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dich aufnehmen können. Ich danke dir, dass du uns durch deine Gegenwart veränderst. Ich danke dir, dass wir uns einfach dir hinhalten dürfen, in deine Gegenwart eintauchen dürfen. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der alles am Kreuz vollbracht hat. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, du deine Liebe wirklich wie ein neues Feuer auf unsere Herzen legst. Wir von neuem ergriffen werden davon, was es bedeutet, von dir geliebt zu sein. Heiliger Geist, komm und begegne uns.